statt einer eigenen Meinung, einer eigenen Beschäftigung kommt nur noch so ein medialer Pups von der Couch, ne? Oder ein Rülpser.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Hallo, guten Morgen.
Hallo Mike. Du wirkst gerade ein bisschen konsterniert. Was ist dir für eine Laus über die Leber gelaufen?
Ich war ja einfach nur noch mit technischen Startschwierigkeiten beschäftigt. Also mir ist überhaupt gar nicht. Also es sind ja Ferien, beide Kinder zu Hause seit einer Woche. Ich bin völlig entspannt.
Was habt ihr Schönes gemacht bis jetzt? Hattet ihr Zeit schon irgendwie ein bisschen rumzukommen?
Ja, meine Entdeckung ist Naturkundemuseum in Gera. Ein bisschen hinter einer Kirche, versteckt in der Stadt von Gera, also außen auch echt so ein bisschen baufälliges älteres Haus, so wie so Naturkundemuseen halt sind, in solchen Häusern halt eben nur so Gera-Style, ne? Vom Sanierungszustand her. Ich weiß nicht, ob alle irgendwie krank waren oder so, aber es hat uns da ein Mann empfangen an der Kasse, von dem ich den Verdacht hatte, dass es eigentlich der Direktor war, weil der so viel wusste und so jovial war und vielleicht war es auch nur ein ehrenamtlicher ehemaliger Wissenschaftler, ich weiß es nicht, was heißt nur. Das war total toll. Coole Exponate, eine schöne Ausstellung, also wie man es in so einer Stadt für ein Naturkundemuseum erwartet. Dann allerdings eine Mineraliensammlung, die im Keller präsentiert ist, auch so teilweise in solchen Höhlen, die dann so langsam unter die Stadt gehen, so ehemalige Bierkeller und toll. Also wirklich gut gemacht, kann ich nur empfehlen.
Und sowas
also,
in Gotha.
Gera.
Gera. In Gera? In Gera? Wieso habe ich jetzt an Gotha gedacht? Hast du Gotha gesagt?
Weiß ich nicht. Nee, ich glaube, ich habe Gera gesagt.
Ich bin
ja
Gotha hören?
Ich bin ja im Gotha-Barock-Universum ausgebildet worden, kulturwissenschaftlich. Aber da gibt's auch tolle Wunderkammern, die man sich anschauen kann.
Deswegen wollte ich fragen, wie hast du das jetzt entdeckt? Ich meine, Gotha kennst du doch bestimmt in- und auswendig.
Also interessant. Ja, Gotha schon. Aber Gera war immer mal, also das sind immer mal ganz interessante Veranstaltungen. Also das scheint ein ganz umtriebiges Museumsteam dort zu sein. Und das ist mir schon öfter mal aufgefallen, aber ist jetzt auch nicht der allernächste Weg. Ne? Da fahre ich jetzt so 40, 45 Minuten dahin. Man ist jetzt nicht die Woche einmal in Gera oder so. Da gibt es ja jetzt auch nicht wirklich einen Grund dafür.
Na, zumindest musst du nur Autobahn geradeaus fahren.
Ja, das stimmt. Also vor vielen kann man es nicht.
Ja. Hat was für sich. Ich habe, da ich ja gerade an meinem Buch arbeite, habe ich manchmal so komische Momente, die mir dann so, also so Sachen, die mir durch den Kopf schießen. Wenn du jetzt eine Fläche in Deutschland Heimat nennen würdest, was wären die Eckpunkte davon?
Von der Fläche? Mhm. Du meinst jetzt nicht bei meiner Definition von Heimat, sondern einfach geografisch die Eckpunkte.
Das, wo du dich zu Hause fühlst. Also das, was so der Radius ist, wo du sagst, das ist quasi mein Zuhause.
Okay, Eckpunkte bei einem
Junge,
Radius, der Kreis beschreibt, ist schwierig.
Gib mir fucking 4 Punkte und dann ziehen wir da Linien lang und dann ist es halt irgendwie ein Viereck.
Pass auf, ich gebe dir 3 Punkte.
Nein,
das
4.
Ist noch weniger.
Gib mir 4.
Warte, ich gehe die Punkte durch.
Das könnten übrigens alle, die uns zuhören und zusehen, auch mal machen. Das ist nämlich echt spannend, sich das mal zu überlegen.
Also meine kosmopolitische Antwort ist Akureyri, Sapporo, Santiago de Chile und Christchurch of Neuseeland.
Du bist so privilegiert, du das.
Im Norden, weil diese Stadt nie zu Ehren kommt, sagen wir mal im Norden Arthorn.
Arthorn,
ja, warum nicht? Ja, also nicht schlecht, wird immer irgendwie ein bisschen die Stadt der Träume. Arthorn.
Was?
Gab es glaube ich mal eine Fernsehreihe irgendwie so.
Arthorn Stadt der Träume, was?
Irgendwie sowas, ja, musst du mal googeln.
Oh Gott.
Sagen wir mal im nördlichen Grenze Arthorn oder die Funkenburg da oben irgendwo die Ecke, ne? Dann in Richtung Süden müsste ich auf jeden Fall.
Ich komme nicht drauf klar.
Richtung Süden, sagen wir mal Zellamelis. Richtung Osten, Markneukirchen.
Wo ist Markneukirchen?
Das ist im Vogtland. Oder Reichenbach, auch ja. Schön. Okay. Irgendwo dort. Und Leipzig im Nordosten. So, ja. So in dem Dreieck. Wobei dann natürlich, also Sachen, die ich toll finde, aber wo ich nicht zu Hause bin, ne, wie Dresden oder sowas.
Ich überlege gerade, wenn du von Adern nach Leipzig eine Linie ziehst, schließt es Halle nicht mit ein, glaube ich.
Ich glaube gerade nicht, ne. So. Aber sagen wir mal, die A38 als obere Linie, so.
Eben, ja. Aber die A38 als obere Linie schließt Leipzig auch nicht ein.
Wie sieht denn dein Viereck aus? Ach stimmt, ja, hast du recht.
Ja. Na, wir haben einen kleinen Überschneidungspunkt, aber tatsächlich nicht in Gänze. Also ich würde sagen, der obere Punkt ist Wernigerode im Nordwesten. Im Nordosten würde ich sagen Wittenberg.
Hm.
Plain im Osten, sage ich mal, ist Bautzen.
Hm. Hm.
Und Suhl ist dann so der Süden.
Okay. Hm.
So, da sind die drei wichtigen Städte,
also Erfurt, was
Halle, Leipzig drin.
Magdeburg, was man so als Mitteldeutschland bezeichnet.
Exakt, genau. Also das, was für mich halt auch irgendwie so Osten ist. So, ne? Also in Magdeburg die Ecke rum, da lebt halt keiner. Und dann kommt die Ostsee. So, da ist man natürlich auch öfter, aber das hat jetzt halt nicht in diese Fläche gepasst. Aber dazwischen, man fährt halt irgendwie so durch, ne? Es ist,
Ich weiß jetzt nicht, ob bei meiner westlichen Linie, da bin ich, glaube ich, so knapp an der Rhön vorbei geschrammt. Das ist natürlich auch eine schöne Gegend, wo ich auch Verwandtschaft habe.
Bist du öfter an der Rhön?
Anfang der Thüringer Rhön. Gedanklich schon, weil das die Abteilung im Umweltministerium, in der ich bin, die ist auch für die Rhön zuständig als Schutzgebiet. Deshalb habe ich da immer mal zu tun. Aber jetzt rein körperlich bin ich eher selten dort.
Ja. Ich werde heute übrigens auch über Schutzgebiete sprechen später.
Aha, ja. Okay.
Ja.
Na, da bin ich ja gespannt. Na, cool. Ja. Wie kommst du jetzt da drauf? Hat das was mit deinem Buch zu tun?
Ja, also ich schreibe ja über mein Aufwachsen als Nachwendekind sozusagen. Mhm. Und dazu gehört, also das ist Teil dessen. Also es geht nicht darum, es geht eigentlich eher um Ostidentität nach dem Osten. So. Und dementsprechend suche ich halt nach Dingen, die diese Ostidentität beschreiben, was Heimat hier bedeutet und so weiter und so fort, als ein Teil dieses ganzen Konzepts. Bin da so ein bisschen ins Schwelgen und Schwärmen geraten und habe so drüber nachgedacht, wie das war als kleines Kind, welche Ostreminiszenzen quasi so selbstverständlich im Alltag waren. Und da bin ich so drauf gegangen, war ich dann so gedanklich unterwegs, was waren denn eigentlich auch so in Anführungszeichen touristische Anlaufstellen oder Orte, an denen sich zu DDR-Zeiten schon viele Bürger versammelt haben, und dann ist mir aufgefallen, dass das Tübke-Panorama ja irgendwie seit Anfang der 80er existiert.
Ende der 80er.
Also ich glaube, der hat in 70ern hat er schon angefangen, das zu studieren. Also ich weiß jetzt nicht konkret, wann das gebaut ist, aber es ist auch zu DDR-Zeiten und so Hexentanzplatz. Und da habe ich so drüber nachgedacht, was ist denn eigentlich so der Bereich, in dem ich mich bewegt habe, weil die ersten 18 Jahre meines Lebens bin ja doch wirklich fast ausschließlich in diesem Viereck geblieben. Ne? Und da war dann mal was Exotisches, ein Winterlanglauf, Skilanglaufurlaub in Suhl beispielsweise. Also sowas haben wir ja dann tatsächlich gemacht. Ne? Oder Neujahr in Bautzen. Bei Bautzen waren wir beispielsweise mal in der Oberlausitz, so spannende Orte wie Eupin besucht beispielsweise. Mhm. Und also es ist einfach ein Raum. Aber das ist wirklich dieser konkrete Raum zwischen Thüringer Wald und Magdeburger Börde, wo einfach so viel ist, auf so, also wirklich auf wenigen Kilometern geballt, dass es auch nicht langweilig geworden ist.
Das stimmt, ja.
So, und das fand ich einfach so faszinierend und da habe ich ein sehr warmes Gefühl von zu Hause bekommen und gemerkt, wie sehr ich einfach meine Heimat liebe. Muss ich einfach sagen, also es war wirklich so ein Erkenntnismoment. Manchmal fragt man sich ja, oder ich werde ja auch oft gefragt, warum bist du überhaupt noch in Halle? Und meine Antwort, also die typische hallensische Antwort auf diese Frage ist ja, na, woanders ist auch scheiße. Und mein, also das ist wirklich Mindset von Leuten aus Halle. Und meine Antwort darauf ist immer, es gab noch keinen Grund, irgendwo anders hinzugehen. So. Hm. Aber das trifft es ja auch nicht so ganz, weil ich könnte selbstverständlich auch vor 10 Jahren nach Hamburg gegangen sein oder nach Köln wegen dieser ganzen YouTube-Geschichte. Und natürlich habe ich da auch immer drüber nachgedacht und bla bla bla. Man hätte ja auch zum Studium irgendwo anders hinziehen können und das Argument, naja gut, die Kurskombination hat halt irgendwie nur hier so richtig funktioniert. Ja, aber es ging auch in Dresden und im Westen habe ich gar nicht gesucht. Also es sind halt alles so ein bisschen Ausreden. Irgendwie, mir gefällt es einfach, glaube ich, zu sehr hier, als dass ich weg will.
Ja, ich habe auch oft über sowas nachgedacht. Also ich würde gern, also ich wäre sicherlich irgendwo anders hingegangen, wenn ich die Leute hätte mitnehmen können. Nur das Problem, also jetzt mal wieder auf dich umgemünzt, wenn du die Hallenser mitnimmst, sind es halt keine Hallenser mehr, wenn sie in Köln wohnen. Das ist, glaube ich, hat schon auch irgendwie was mit dem Ort zu tun. Also, dass man Leute einschätzen kann, dass man weiß, was einen ankotzt und was nicht, dass man weiß, wo die Ruheinseln sind, wo die Menschen sind, die einen nicht aufregen, wo man auch weiß, was man erwarten kann. Ich glaube, da ist der Mensch auch so ein bisschen Gewohnheitstier und das macht mehr von diesem Heimatbegriff aus, als einem eigentlich bewusst ist, ne? Weil man da immer so geografisch irgendwie so ein bisschen verblockt ist. Und also ich fand es ganz interessant, dass du eben gesagt hast, in diesem kleinen Abschnitt zwischen Börde und Thüringer Wald findet so viel statt. Ich glaube, das ist in deiner Sozialisation schon auch noch erheblich von deinen Eltern beeinflusst, die ja lernen mussten, auf engem Raum sich auch touristisch zu unterhalten. Ja, du, das ist so. Also Leute, die da völlig entgrenzt denken konnten, ne, und die haben halt nicht von einer Hütte im Thüringer Wald geträumt, sondern von einer Finca auf Mallorca, ne? Und ich glaube, wenn man da westdeutsche Biografien durchschaut, die touristischen Punkte, die sie in ihrem Leben abgelaufen haben, also besonders auch als Kinder irgendwie, die sind in Gesellschaften, die nicht eingegrenzt waren, viel, viel weiter gestreut als in solchen Gesellschaften, die irgendwann mal entgrenzt waren, ne? Also ich glaube, diese Begrenzung ist in Form von Gewohnheiten, von touristischen Gewohnheiten, findet die bei uns immer noch ein Stückchen weit statt. Dass man eben eher so den Nahurlaub im ehemaligen FDGB-Ferienheim Friedrichsroda wählt, wenn man halt Thüringer ist und nicht, keine Ahnung, in die Appalachen oder in die Pyrenäen fährt. Ne? Das Bergfeeling.
Ja, also meinst du, dass man... Aber woran liegt das? Liegt das jetzt daran, dass man als Kind so oft diese Wege beschritten hat und dass deswegen das so eine Nähe ist einfach? Oder weil der Akt des Weitwegreisens so eine große Hürde ist, weil man es nicht ganz selbstverständlich als Kind schon gelernt hat? Oder wie denkst du, wo?
Beides. Also ich denke, das ist eine Mischung davon, ne? Also zum einen hat man die schönen Dinge in der erreichbaren Umgebung wahrgenommen und das ist ja nicht irgendwie, dass die deswegen minderwertig sind. Man entdeckt sie nur nicht, wenn man die Möglichkeit hat, sofort in die Weite zu denken, ne? Und so eine gewisse Eingrenzung, die hat ja bei vielen Leuten leider aus ökonomischen Gründen oder heutzutage auch als ökologischen Gründen, Stichwort Flugscham und was weiß ich, auch ein Stück weit stattgefunden. Also so selbstverständlich wie in den 90er Jahren macht man sich heute nicht mehr in die Ferne auf, glaube ich. Ne? Weil ja auch teilweise weltpolitische Situationen sich verschlimmert haben und so. Also ich sehe das ja auch immer bei unseren Südamerika-Touren. Das sind irgendwie jedes Mal weniger Länder, die man da noch spielen kann, wo es sich ökonomisch lohnt oder wo die infrastrukturellen Gegebenheiten so sind, dass man da guten Gewissens eine Show lange vorausplanen kann. Das werden da auch immer weniger Länder irgendwie, ne? Also das ist so ein bisschen, Da wird die Welt auch kleiner. Mhm. Ne?
Krass.
Also merkt man. Okay. Ja, also ich merke das auch oft, wenn ich mit also das klingt jetzt so blöd, aber ist ja ein großer Altersunterschied zwischen uns, mit Leuten aus deiner Generation rede. Für die ist das einerseits wegen Struktur im Studium und Ausbildung, andererseits wegen ökonomischen Verhältnissen und dann auch allein was die Weltsituation betrifft, nicht so selbstverständlich, dass du komplett durch die Welt jettest und dir irgendwie alles anguckst und dir da keine Gedanken machst. Also ich habe meinen BAföG komplett verflogen, ne? Also wir waren nur irgendwo unterwegs und das hat den Professor einen Scheiß interessiert, ob wir da im Hörsaal sitzen oder nicht. Weiß ich nicht, also das war so eine Unbeschwertheit, die vielleicht damals auch nicht angebracht war, aber auf die man irgendwie nicht gekommen ist, ne, weil es in Diskussion keine Rolle gespielt hat.
Die akademische Unbeschwertheit auf jeden Fall, die ist ja seit Bologna weg, aber dass du da auch so viel mehr gereist bist als Leute, also weil das ist ja das, was man so ein bisschen meiner Generation, ich sag mal meiner Kohorte unterstellt, dass wir als Instagram Menschen eigentlich die ganze Zeit nur im Ausland waren und immer nur alles für Instagram gemacht haben oder diese ganzen Lisas, die nach Australien zum Backpacken sind irgendwie. Also es ist ja eigentlich eher so ein Klischee dachte ich. Aber ich meine, ja, also mit der Distanz, man schimpft ja immer auf die Jungen. Vielleicht.
Aber es ist so eine, also ich nehme heutzutage auch bei jungen Leuten Reisen ganz oft als Selbstbeschäftigung war, ne? Und für mich war das eine Beschäftigung mit der Ferne. Ich war neugierig auf die Sachen, die dort sind oder irgendwo. Ich wollte ja nicht beim Work and Travel oder beim Backpacking oder bei dem Pilgerweg oder irgendeinen Scheiß mich selber entdecken und was über mich erfahren oder da habe ich mir über, also ich habe wirklich Besseres zu tun gehabt, als über den Idioten, der ich bin, mir Gedanken zu machen, ne? Sondern ich war neugierig auf das andere, das zu treffen und nicht über mich was rauszufinden. Also das ist heute alles viel, viel selbstreflektierter. Weißt du, was ich meine? Auch die Entscheidung des Reisens an sich.
Also Selbstreflexion ist ja eher was Gutes, würde ich jetzt sagen. Die Frage ist es selbst vergessen?
Du meinst meine Einstellung, die ich damals hatte, selbst vergessen?
Nee, ich meine jetzt dieses, man fährt irgendwo hin, um sich nur mit sich selbst zu beschäftigen, kann man ja konnotieren in der Form von, es ist ja gut, wenn sich die Leute selbst bespiegeln können, oder es ist schlecht, dass die Leute nichts anderes mehr sehen, außer sich selbst.
Ja, ach so, meinst du das? Ja, ich habe es eher so in dem Letzteren irgendwie wahrgenommen. Ne? Mhm. Also was macht das jetzt mit mir, wenn ich hier bin? Irgendwie so diese ganze Bewusste, das hat ja auch was da mit dem Selfie an sich zu tun. Ne? Also das ist ja, weiß nicht, das Selfie als Reisedenken. Weißt
dass
du, was
du an
meine?
Orte fährst oder an Orten bist, weil sie fotografierwürdig sind.
Genau, ja, also nicht dieses erleben wollen und entdecken wollen, sondern, aber klar, ist ein Generationenunterschied. Ich habe da maximal vielleicht mal was gehört oder einem Reiseführer gelesen oder so und hatte da jetzt hier nicht 1000 Homepages, auf denen man da eine Reise vorausplanen kann oder schon 20 Reise-Travel-Influencer, wo ich da die Money-Shots schon im Internet gesehen habe.
Ich finde das super spannend, einfach auch so auf einer philosophischen Ebene, wenn man bedenkt, dass ihr euch das noch entdecken musstet oder aufschließen musstet, so diese Ferne, und bei uns halt alles schon vorgegeben. Also es gibt ja nichts, was man entdecken kann, und das Spannende an sich ist nur noch etwas zu entdecken, von dem man vorher nicht wusste, dass es da war. So, und dass du sozusagen aus einer ganz anderen Haltung heraus reist, du halt auf der einen Seite als Entdecker und die jetzigen Generationen als die sich die Filetstücke raussuchen können, die vorher schon aufgeschlossen worden sind.
Und man hat viel zu sehr eine Vorstellung von den Dingen, wie sie schon sind. Ne? Also das ist ja so ähnlich wie beim Tindern oder was weiß ich. Ne? Also die Fotos, die ich da auf Instagram von irgendwelchen Touri-Attraktionen sehe, die haben ja selten was mit dem zu tun, was ich in Wirklichkeit dort vorfinde. Ne?
Ja, also, vermutlich auch, weil die Touris an und für sich das Erlebnis schmälern und die Masse an Menschen vor Ort. Also wenn ich an Portugal jetzt beispielsweise, es ist mir sofort direkt was in den Kopf geschossen diesbezüglich. So an der Algarve beispielsweise, du kannst an keinen dieser scheiß Strände gehen, weil es ist einfach, also flooded with people und es ist stinkt und es ist alles scheiße. So, also wirklich Algarve kannst du komplett vergessen. Aber was ich ganz toll fand, wir sind von Obidos einfach down south unterwegs gewesen, einfach mal so Strecke gemacht und dann war es kurz vor Sonnenuntergang und ich meinte so, wir müssen jetzt an die Küste. Ich will den Sonnenuntergang an der Küste sehen. Es ist mir scheißegal, ob wir an einem Punkt rauskommen, wo was ist. Ich will einfach nur den Sonnenuntergang über dem Meer sehen. Und dann sind wir irgendwo an die Küste gefahren. Ich hätte beinahe das Mietauto, das hätte beinahe Hufe hochgerissen, weil
die Düne runtergejagt.
Ja, das war irgendwie quer über so eine wenig bewachsene Klippe nur noch so, also so ein Feldweg, der eigentlich nur noch so aus Schlaglöchern bestand. Und wir kamen an der Küste an. Das war irgend so ein Local Spot, wo Leute so ein kleines Lokal hatten, wo Menschen, die sich da auskannten, halt zu Abend gegessen haben für den Sonnenuntergang. Also die Terrasse war quasi direkt auf der Klippe. Und dann war da so ein Felsen und da habe ich mich auf den Felsen gesetzt und ich dachte, ich bin in einem fucking Film, weil das wirklich aussah, wie du es dir in so einem Film vorstellst. Der ganze Himmel rubinrot eingefärbt und es war fantastisch. Es war unglaublich einfach so eine zufällige Situation, weil ich gerade einen Rappel hatte von wegen, wir müssen da jetzt dahin. Nicht vorher rausgesucht, kein besonderer Spot, einfach aus der Situation ganz toll. Und dann, wie gesagt, versus das, was da in der Algarve ist, ohne Flair, ohne
ja,
den Raum für dich selbst erleben zu können. Ich meine, klar, an dem Punkt saßen auch ein paar Hippies und haben da irgendwie gekifft und sich auf den nächsten Surfer-Tag vorbereitet. Aber das hat ja mit Tourismus in dem Sinne nichts zu tun, wie das dann beispielsweise im Süden von Portugal hast. Und das sind diese Momente, die am Ende auch in Erinnerung bleiben irgendwie und die das Reisen dann irgendwie besonders machen. Und im Westen beispielsweise Portugals, da sind relativ wenig Leute und wir hatten dann so ein Travel-Abschnitt, wo wir durch ein Gelände gefahren sind. Ich habe jetzt die ganzen Namen nicht mehr im Kopf, das habe ich dummerweise alles vergessen. Relativ karg mit Felsen versehen, so überall lagen halt Felsen rum und irgendwelche krüppligen Gewächse. Und zwischen diesen Felsen standen einfach neolithische Strukturen. Und es war dann auch wieder so eine Abendstimmung und ich bin da alle paar Kilometer angehalten, weil es einfach so, es sah so, also als ob du auf einem fremden Planeten gelandet bist, wo die Entwicklungsstufe der Aliens halt einfach noch weiter zurückliegt. So, und du denkst, also wie Steiniglus mitten in einer Wüste irgendwie. Also es ist ganz wild, niemand war da auf zig Kilometern. Und es war einfach so eine außerweltliches Erlebnis. Und das passiert immer nur dann, wenn du einfach irgendwo hinfährst und die Augen aufmachst. Und das ist am Reisen am allergeilsten. Und deswegen mache ich auch gerne diese Roadtrips und guck mir einfach an, was mir zufällig am Wegesrand passiert oder was ich da passiere sozusagen. Und das sind dann immer die besten Momente. Man braucht natürlich irgendwie so diese Eckpunkte, dass du weißt, wo du hinfährst, so, und dass du quasi so geplante Highlights hast, aber das sind nie die Highlights.
Genau, also absolut, das kann ich total bestätigen. Und das ist ja auch, was das Entdeckergehen im Menschen ist, ne? Also wenn man Leute nach ihrem Urlaub, nach ihrem Trip fragt, das ist immer irgendwie die kleine Bar, die sie irgendwo entdeckt haben, oder dieser kleine Imbiss da in dem asiatischen Dorf, wo das Essen Wahnsinn geschmeckt hat, was noch nicht mal im Lonely Planet irgendwie drin stand als Tipp oder so. Das sind die Sachen, auf die man da stolz ist und was auch so ein bisschen das eigene ist, ne? Und das war immer die Taktik, wenn wir irgendwo losgefahren sind. Wir wussten, dass wir in Philadelphia landen und im Acadia National Park enden wollen und dass dazwischen irgendwo New York liegt oder so, aber von dem Rest hatten wir keine Ahnung. Ne? Und dann einfach los und dann erlebt man die richtig coolen Dinge, trifft die tollen Leute, wenn man noch nicht weiß, okay, wo pennen wir morgen oder welches Motel wird's werden oder ne, das ist ja heutzutage alles in einer halben Stunde mit einer App durchplanen und buchbar. ne, so ein Trip ohne jegliche Überraschung. Das ist dann schon aber auch verlockend, ne, weil es natürlich auch auf Reisen einen Haufen negative Überraschungen geben kann, wenn man das so angeht wie wir. Aber das wiegen die Überraschungen dann 100-mal auf. Ne? Also denke ich schon.
Ja, es ist interessant, dass die Weltwahrnehmung sich dadurch so krass verändert hat. Ne? Und das ist, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es dadurch einfach auch nicht mehr so ein Spielplatz ist, sondern eher so ein vorbereitetes Brett, an das man sich setzt und dann schiebt man seinen Spielstein irgendwo hin und also genau. Ist alles in geregelten Bahnen, so nach dem Motto.
Genau, einfach hier 1000 places before you die, ne, irgendwie, das musst du irgendwie mal alles gesehen haben und da, keine Ahnung, sorry, aber da fällt halt das Kiffhäuser-Denkmal hinten runter, ne, in so einem Buch. Obwohl, keine Ahnung, ey, wenn du mal machst einen Trip zum Kiffhäuser und das Uhu-Pärchen, was da mal gebrütet hat oder vielleicht immer noch brütet, wenn da mal in der Dämmerung eins über dich drüber fliegt oder so, wirst du nie dein ganzes Leben lang nicht vergessen. Ne? Egal, ob du in Hawaii auf dem höchsten Vulkan gestanden hast oder nicht, aber solche Sachen weißt du nicht, auf der Welt du das entdeckst.
Die Exotik für uns hat es jetzt natürlich nicht, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es, wenn es im Ausland bekannter wäre, mehr Leute anziehen könnte, weil es ja doch schon was ziemlich Besonderes ist, finde ich. Also generell, es gibt so viele Sachen, die einfach super spannend und deren Geschichte man auch sehr spannend erzählen könnte hier in diesem kleinen Feld, das wir jetzt hier unser Zuhause nennen, dass man es sehr gut nach außen verkaufen könnte, aber das ist jetzt vielleicht einfach nicht oft genug das Ziel kalifornischer Backpacking-Touristen gewesen. Weswegen das nicht.
Das ist ein sehr gutes Stichwort. Ich habe eine sehr, sehr gute Freundin aus Kalifornien. Als die mich mit ihrem Freund das erste Mal besucht hat und die von München aus, glaube ich, mit dem ICE damals noch in Saalfeld aussteigen wollen, da wollten die Mitreisenden die davon abhalten, da irgendwo in Dunkeldeutschland auszusteigen. Und das war, glaube ich, Ende der 90er Jahre oder irgendwie sowas. Also da waren doch so richtige Horrorgeschichten im Umlauf. Auf jeden Fall ist alles gut gegangen. Ich habe sie dann nicht mit einem Baseballschläger oder so vom Bahnhof abgeholt, sondern ganz normal abgeholt. Und
kann man sich gar nicht vorstellen, weil das Gefährlichste heutzutage in Saalfeld ist tödliche Langeweile.
Na. Ja, wahrscheinlich. Oder bei der AfD-Demo von dem Fahnenmast erschlagen zu werden oder so. Auf jeden Fall war das damals, es ist natürlich komplett weiße Flecken in jedem Reiseführer und so, ne? Und die konnten sich das auch überhaupt nicht vorstellen, weil in USA hast du ja auch so Räume und Orte. Da gibt es Highschools und Schulen und irgendwie eine Zivilgesellschaft und Struktur, aber keine Geschichte. Ne? Also keine jahrhundertealte Kultur irgendwie und dass sie da irgendwo aussteigen, wo die noch nie was von gehört haben, wo die damals noch nicht mal die Möglichkeit hatten, was darüber zu lesen. Ne? Du machst ja nicht einen Wikipedia-Artikel über Saalfeld auf 1999 oder so. Ne? Geht ja nicht. Und das hat die schon richtig geflasht, dass sie da irgendwo aufgeschlagen sind, wo sie, wenn ich Idiot da nicht in der Nähe gewesen wäre, die niemals nie in ihrem Leben hingekommen wären. Und dann, das ist dann wirklich dieses Rabbit Hole, in das du da reinfällst. Und die werden halt von München, der nächste würdige Stopp, nach Berlin durchgefahren und hätten den ganzen anderen Kram mal kurz an der Scheibe irgendwie gesehen. Ne? Und das ist das, was dieses Reisen heute so ein bisschen, dass man eben diese Eckpunkte definiert, an denen man aussteigt und dieses irgendwo vor Ort mal eintauchen, wo man keine Ahnung hat, was da jetzt gerade hier los war oder los ist oder so, das geht so ein bisschen verloren. Ne? Naja.
Aber was hast du denen dann gezeigt?
In Saalfeld, ich glaube, wir waren in den Feengrotten, Kloster Paulinzella, dann natürlich bis Erfurt oder so, ne? Das ist ja, gehört ja alles zu dem weißen Fleck dazu. Ne? Also müsst ihr vorstellen, junge, zwar gebildete, aber trotzdem junge Amerikaner Ende der 90er Jahre, was haben die über Thüringen oder Ostdeutschland gewusst? Ne?
Und was war dann ihr Fazit, nachdem sie das gesehen haben? Weißt du es noch?
Ja, total geflasht. ne? Also total geflasht. Das erste Mal Thüringen vom Thüringer Landfrauenverein Blechkuchen gegessen. und solche, ja, also solche ganz banalen Sachen, ne, mit denen du nie im Leben in Berührung kommen würdest, ne? Also deswegen, ja, also ist das gleiche wie die leckeren Naschereien, die es in Bautzen gibt oder so, ne? Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass du da als Tourist hinkommst und das mal kostest. Ja, weil du wahrscheinlich höchstens bis Dresden kommst und das war's.
Ja, ja, also generell, ne, also ich muss es an der Stelle nochmal sagen, ich kann nur für Eupin nochmal trommeln, weil das für mich so, also selbst in diesem Kontext, dass man es erkennt, ist es für mich unbegreiflich, dass du auf so einen scheiß Felsen hochkletterst und da ist einfach eine riesige Kirche obendrauf. Mitten im Nichts. Und also ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Damals gab es da noch ein Restaurant zu DDR-Zeiten, basically. Da konnte man da sogar noch essen. Also völlig wild. Ich glaube, sowas, so, also dafür fährst du, was für sich nach Griechenland hier nach Meteora oder so, dass du irgendwo auf einen Felsen in ein Kloster kletterst. So, das gibt's auch in Eupin in der Oberlausitz.
Also ja, na klar.
Wild. Ja. Also es ist also wie ein, mein ich weiß auch nicht, ganz kurz, lass uns noch ganz kurz bei dem Thema bleiben, weil ich da gerade noch versuche, das aufzugreifen und das interessiert mich, was du dazu zu sagen hast. Ich habe das Gefühl, dass sehr viel Medien, die auch in meiner Kindheit noch eine Rolle gespielt haben, die aus der DDR quasi rübergekommen sind, waren vor allen Dingen Märchen und fantastischer Stoff. War das zu DDR-Zeiten auch viel im Umlauf oder ist
die,
das
die nur, von wo rübergekommen sind?
Na, in mein Leben, aus der DDR, so. In mein Leben. Also Dinge, die ich konsumiert habe, die aber aus der DDR waren oder aus dem Ostblock. Gab es so über alle Maßen viel Märchen und fantastisches Zeug in der Zeit oder ist es nur so, dass das quasi als unbelastet überleben durfte?
In der DDR überleben durfte?
Nee, nach der DDR überleben durfte.
Ach so. Ich glaube, belastet oder unbelastet, ich glaube, in diesen Nostalgiewellen, die dann immer mal durch unsere Gesellschaften rollen, sind auch in Anführungsstrichen damals belastet oder instrumentalisierte Sachen dabei. Ne? Also deinen Eltern, wenn du heute mit denen redest, Literatur wie Das siebte Kreuz, wie der Stahl gehärtet wurde oder so, ne, was ja trotzdem gute Bücher sind, die man aber in der DDR sozusagen zwangslesen musste irgendwie, die haben trotzdem noch ihre Verankerung in den Leuten. Ich glaube, es war auch ein Stück weit Eskapismus in der DDR, dass gerade solche Sachen besonders konsumiert wurden und auch natürlich staatlicherweise gefördert worden. Also du musst dir auch mal überlegen, wenn ein Märchenfilm in der DDR gedreht wurde, ne, Tschechien, Deutschland, keine DDR wie Aschenputtel oder so, drei Haselnüsse für Aschenbrötel, da wurde aufgefahren, was es an bestem Material und Schauspielern gab. Ne? Das waren nicht irgendwie so Märchenproduktionen, die du heute siehst, wo aus irgendeiner Soap-Opera irgendwelche B- oder C-Schauspieler da dilettieren, sondern das war das Beste vom Besten, was da reingepumpt wurde. Ne? Und auf internationalem Niveau. Und das hat natürlich auch einen Grund, dass das so lange überlebt, weil die Qualität zu hoch ist. Ne? Also das ist schon klar, da hat nicht ein besoffener Till Schweiger einen König gespielt, sondern Rolf Hoppe. Ne? Also mehr ging nicht an Schauspielern im Ostblock. Und solche Sachen haben, glaube ich, damit zu tun, die schiere Qualität, dass das überlebt.
Spannend.
Dann natürlich die Sozialisation, klar. Das sind die ersten Märchen, die ersten Geschichten, die deine Eltern gesehen haben. Die werden sie natürlich dir auch vermitteln. Ne? Also Tschechen sind auch immer total begeistert, dass wir hier Kritek kennen, den kleinen Maulwurf. Ne? Da sind die immer völlig geflasht davon. Oder Dänen, wenn du denen von der Olsen-Bande erzählst, da denken sie auch immer, du willst die verarschen, dass die hier größer sind als in Dänemark. Und das hat schon auch was mit Nostalgie zu tun, aber eben auch mit der Qualität, die da gefördert wurde. Ne? Weil, denn bei allem Diskussionen um dieses unfassbar dumme Wort Unrechtsstaat, mit dem die DDR bezeichnet wird, ne, wegen des Unrechts, was da stattgefunden hat, ne, natürlich. Aber die DDR war auch ein Kulturstaat. auf jeden Fall. Ne? Und das muss man da in seiner Analyse und im Ergebnis auch sehen.
Ich denke mal, aber auch aus politischen Gründen, oder?
Natürlich hat das mit Renommee zu tun
gehabt. Kulturimperialismus?
Nein, also ein Kulturimperialismus, die DDR hat gegen Kulturimperialismus gekämpft. Ne? Also gerade gegen diese amerikanische Kultur oder diese unsägliche, immer falsch zitierte Yeah-Yeah-Yeah-Rede von Walter Ulbricht. Also das ist natürlich ein Thema, da kann ich mich stundenlang in Rage reden drüber.
Ja, bitte. Ich kenne auch die Rede nicht, keine Ahnung. Ich finde es gerade sehr spannend, Mike.
Ja, mit dieser Monotonie des Yeah-Yeah-Yeah und wie das alles heißt, sollte man doch jetzt Schluss machen. Das war Walter Ulbricht über die Beat-Kultur, die da mit den Beatles hochkam und auch die DDR erfasst hatte. Ein paar Jahre später wurden Beatbands vom Staat gefördert, ne? Und im Radio gespielt und jede Kellerband gebettelt, doch irgendwas zu veröffentlichen, damit der Staat was vorzuweisen hat. Also die DDR hat, glaube ich, eher einen Abwehrkampf geführt gegen amerikanische Kultur, gegen kulturellen Imperialismus. Mhm. Dieses, wir übernehmen jetzt alles aus Russland, also so ein russischer, sowjetischer Kulturimperialismus, der hat nie so richtig Raum gegriffen in der DDR-Gesellschaft. Klar gab es da deutsch-sowjetische Freundschaft und Brieffreundschaften und der Hase und der Wolf Trickfilme wurden auch gezeigt und wie gesagt, wie der Stahl gehärtet wurde und was weiß ich, sowjetische Literatur und was weiß ich, Genghis Aitmatov und was weiß ich, die ganzen Schriftsteller hoch und runter, aber trotzdem hat das nie so ein Level von totaler Beeinflussung gehabt. Ne? Es hat jetzt nie irgendeine Coverband auf dem Dorftanz ein russisches Lied nachgespielt oder irgendwie sowas. Also nur wenn sie mussten. Ne? Deswegen, also wie gesagt, gibt ja auch die Anekdote von der ersten Militärparade oder einer der ersten Militärparaden, die da wieder stattfinden sollten in Ost-Berlin. Und da kam dann der Armeegeneral zu Ulbricht und hat gesagt, du, die russischen Marschlieder, da kommen unsere Soldaten nicht drauf klar. Das ist ein einziges Gehopse und Getrampel, das sieht einfach nicht schnittig aus. Und da hat Ulbricht den legendären Satz gesagt, okay, die Parade findet in Berlin statt, nicht in Moskau, holt die alten Songs wieder raus. Und dann sind sie zum Radetzky-Marsch. Und das sah wieder gut aus. Ja.
Ja, das ist ja interessant.
Wird so kolportiert, ist jetzt in keinem seriösen Geschichtsbuch so enthalten, die Anekdote, aber hat man immer mal von ein paar Leuten erzählt bekommen. Ja. So.
Wir haben offensichtlich gegen den US-amerikanischen Kulturimperialismus komplett verloren. Ja, also völlig widerstandslos zusammengebrochen. Ein Teil dieser Kultur, würde ich jetzt doch mal behaupten, findet in Form einer... Wobei, also ich will jetzt nicht vorgreifen, vielleicht kannst du uns dazu was sagen. Ich sag mal, Kommentare zum Zeitgeschehen im Sinne satirischer Bilder.
Hm.
Ich glaube, du hattest eine Hausaufgabe, Mike.
Ich hatte eine Hausaufgabe, ja. Und zwar hast du mir die Hausaufgabe gestellt, dass ich mal kurz was zu Denkmemes erzählen soll. Ja? Also der Umstand, dass ich es Denk-Meme und nicht Dank-Meme nenne, zeigt, dass ich mich damit beschäftigt habe.
Ich dachte erst so, okay, was sagt das jetzt? Sagt das jetzt? Oh, puh, darf ich ja jetzt, das ist ja schon die halbe Miete. Nee, also ich habe es ja in der letzten Folge versäumt, diese Aufgabe zu stellen, weil ich mich nicht gut genug vorbereitet hatte, offenbar. Ich habe aber schon die Hausaufgabe fürs nächste Mal, die ich dir dann stelle, nachdem du mir jetzt die Hausaufgabe stellen wirst, nachdem du mit deiner Hausaufgabe fertig bist. Ja, diese Schmach wird sich nicht nochmal wiederholen. Genau. Aber jetzt bin ich sehr gespannt auf das, was du uns zu erzählen hast.
Ja, also ich sollte mich mit Denk-Memes befassen oder dazu mal kurz was erzählen. Also es ist eigentlich so eine banale Sache, dass ich da gar nicht so viel Stoff zum Erzählen habe. Aber es sorgt schon für kurze Weile und ist eine tolle Erscheinung. Also ich denke, wir müssen da jetzt nicht so tief reingehen, dass ich erzähle, was Memes sind. Ne? Also es weiß keiner, was es ist, aber es erkennt jemand wenn er einen zieht. Ne? Ich glaube, so kann man das am besten beschreiben. Trotzdem habe ich einen ganz kurzen Abriss von der Uni Halle, wie die das in einem Blog auf ihren medienwissenschaftlichen Studiengängen Memes bezeichnen. Also das sind Medieninhalte, die Bilder und Video meist mit Text kombinieren, also neuerdings auch Audio-Jingles und so weiter, wird auch darunter gezählt, wodurch die entstandenen Werke eine neue humoristische Bedeutung erhalten. Memes transportieren Inhalte, denen in gewisser Form ein Stück Kultur innewohnt, mit dem wir uns identifizieren können. Mhm. Ja, also das ist das, was einem zum Schmunzeln bringt, dieser Wiedererkennung des kleinen Kulturankers, der da drin enthalten ist. Und Memes verbreiten sich schnell über das Internet. Das ist natürlich auch eine Dimension von Memes, die man in der Definition drin haben muss. Sonst tut man dem ja keine Gerechtigkeit, weil ohne Internet ist das ja nicht denkbar. Aus dem Altgriechischen, Mimema, das nachgemachte Bild, oder Mimestai, nachahmen oder imitieren. Daher kommt das. Der Begriff, den gab es schon 1976 in einem Buch, wurde da geprägt, um das Verbreiten kultureller Informationen zu beschreiben, von Richard Dawkins in einem, ja, eher so im wissenschaftlichen Flachwasser verlaufenden Buch, wenn das alles richtig ist, was ich darüber gelesen habe. Aber er hat da den Begriff schon als das für das Verbreiten kultureller Informationen benutzt.
Krass, okay.
Was ist nun ein Denk-Meme? Ne? Das ist sozusagen eine Evolutionsstufe des Meme an sich oder eine Erscheinungsform davon. Denk, wenn man das Wort nachschlägt, bedeutet eigentlich nass, kalt oder feucht aus dem Englischen und wird aber im Englischen auch als Slang-Ausdruck verwandt. Ne? Besonders in der Drogenszene. Für etwas, was geil, großartig oder auch besonders rein ist im Bezug jetzt auf bestimmten Stoff, ne, auf den Reinheitsgrad oder exzellent. Also denk, ja, im Sinne von, ja, wie manche auch dope als Ausruf benutzen, ne, für irgendwas, was total cool ist. Also daher kommt das Wort denk. Und Denk-Meme ist eigentlich eher eine ironische Bezeichnung, weil ein Denk-Meme sich dadurch auszeichnet, dass es eigentlich mit Absicht ein bisschen auf Scheiße gemacht ist. Ne? Und das hat mit Absicht einen abgeranzten Charme, ganz, ganz oft nur in einer eigenen Gruppe, in einer eigenen Peer Group überhaupt als solches besonders witzig erkennbar. Ne? Also wird oft auch als eine Art Ausschlusskriterium genommen. Ne? Also wenn man da, also ich habe das in irgendwelchen Twitch-Interviews ganz oft gehabt, dass man da in irgendwelche Insider-Jokes oder Icons oder Memes irgendwie reinstolpert und hat keine Ahnung, worüber man sich da gerade lustig macht oder was dieses Bild zu bedeuten hat. Genauso funktioniert das eben. Ne? Das
also der kulturelle Anker ist dann quasi besonders klein.
Klein und wird halt eben auch absichtlich sozusagen als Insider-Joke, würde man vielleicht auch sagen. Ne? Also wie gesagt, mit Absicht unlustige, besonders bizarre oder vom Original entfremdete Memes werden oft als Insider-Joke benutzt. Inzwischen wird das Wort Denk-Meme auch dazu bezeichnet, besonders schwarzen und abgespaceden Humor zu bezeichnen. Also was wirklich total skurril und überzogen ist. Da taucht ab und zu dann auch mal der Begriff Surreal-Memes auf, also surreale Memes. Also wenn du wirklich so Drogentrip-mäßig auf irgendwas drauf guckst, ne? Mit farbigen Hintergründen, die total knallen und halt wirklich komplett drüber sind. Ne? Denk-Memes auch oft als Running-Gags benutzt, ne? Die natürlich immer in irgendwelchen Feeds und Chats immer wieder gepostet werden und dann schon den Witz eigentlich verloren haben, dass es keiner mehr sehen kann und das wird dann zu dem Witz. Ne? Das dann wieder und hä und wäh und ja, also ich erinnere mich da zum Beispiel audiomäßig ein schönes Denk-Meme, was so hin und her geworfen wird, ist dieser Joe, kennst du diese beiden Komiker, die diese Nummer haben, wo die aus einem WhatsApp-Chat zitieren, wer hat das Freundebuch aus so einer Elterngruppe in der Schule, wer hat Leonies Freundebuch, wir haben es nicht, ich kann aber mal nachsehen, ja, wir haben es nicht, ich habe es gefunden, wir haben es, und dann trudeln ständig noch Nachrichten ein, wir haben es nicht, aber wir gucken mal nach, hat jemand Richards Freundebuch und bla bla bla, immer so weiter, jemand hat es überhaupt nicht kapiert, es ist schon lange erledigt, keiner lacht mehr drüber, trotzdem ballert's immer weiter rein, wird gnadenlos abgefeuert, in die Synapsen rein. Man kann es nicht mehr sehen und lacht eigentlich nur noch aus Wahnsinn.
Ja, diesem Auszug aus Baris für Rares, was wird?
Ja, so ungefähr. Der Ausdruck kam ungefähr so, der Ausdruck Denk zum Meme dazu kam so ungefähr 2007 auf der Plattform 4chan. Ich sagt mir nichts, weiß nicht, ob du die kennst.
Sei froh. Mike, sei froh.
Okay, ist auch so in der Gosse des Internets, ja.
Da, also okay. Du glaubst gar nicht, was das für ein kultureller Treiber für das gesamte Internet ist. Aber ich würde behaupten, nicht im Guten.
Ja, das glaube ich. Also, da stieg schnell die Bekanntheit des Begriffs durch YouTube, Parodien, und so wurde es dann langsam eben zum Subgenre von Memes, ne? Weil eben auch videomäßig da so Videospielmontagen aufs Korn genommen wurden und das eben alles eben besonders scheiße und dadurch eben irgendwie auch lustig aussehen sollte. Ne? Ja, wie ich schon sagte, für Eingeweihte meist unverständlich oder so banal, dass man es eigentlich nicht besonders witzig findet, wenn man nicht an diesem Wahnwitz schon sein Gehirn ein halbes Jahr durchgeknetet hat in dem Chat, in dem das stattfindet. Denkmemes finden halt auch in, wie wurde sich in dem einen Artikel ausgedrückt, in besonders kritischen Kreisen werden die ganz oft geteilt, ne? Also man könnte vielleicht auch sagen, in irgendwelchen Schwurbler- oder Idiotenkreisen, ne? Da hat das natürlich auch oft eine Dimension, die nicht so ganz lustig ist. Ne? Also da könnte man auch als Denkmeme bezeichnen, wenn da in irgendwelchen rechten Diskussionskreisen zu irgendeinem tragischen Anschlag da wieder stattgefunden hat, dann irgendwelche Denkmemes über erneute Einzeltäter oder irgend sowas auftauchen. Ne? Also solche Witzchen werden da auch in bestimmten Gruppen intern gerichtet. Das kann man auch alles noch unter Denkmeme fassen.
Und das
passen,
ist, das ist der Punkt, weswegen ich immer irgendwie so den Gedanken habe, dass Memes eine moderne Form von Karikaturen sind in irgendeiner Form, weil sie ja schon das Bildliche, aber auch Politische in sich verbinden. Ich kam auch auf diese Hausaufgabe, weil ich jetzt als in ein paar Wochen mal ein Video zum politischen Horizont von Memes machen will. Und also da einfach sehr viel mehr dahinter steckt, als man jetzt glaubt, weil man das ja jeden Tag irgendwie irgendwelche Memes sieht und es halt so banal wirkt. Aber man merkt ja auch an dem, was du hier zu erzählen hast, dass es ja echt ein weites Feld ist.
Ja, klar. Und diese Dimension, in die ich mich jetzt hier reinbegeben habe, da sehe ich auch wirklich eine Gefahr da drin, ne? Also ich glaube, man muss da kein Prophet sein, dass es so weit kommt, und es ist ja stellenweise auch schon so weit, dass als einzige Meinungsentäußerung, als quasi Prozess der demokratischen Meinungsbildung, als Ergebnis für viele Leute am Ende einfach nur noch das Posten eines solches Denkmemes steht. Ne? Mehr wird dazu gar nicht mehr gesagt. Also so abgestumpft ist das eigentlich schon. Also statt einer eigenen Meinung, einer eigenen Beschäftigung kommt nur noch so ein medialer Pups von der Couch, ne? Oder ein Rülpser. So, das war's. Was ja auch oft anhand des Inputs, der an den Diskussionsprozess gegeben wird, auch verständlich ist, ne? Weil da natürlich auch immer mehr Scheiße reinfließt, geringerer Qualität. Aber wenn dann auf ernst gemeinte Diskussionsangebote dann nur noch sowas als Reply kommt, dann ja, sind grundlegende Mechanismen der öffentlichen Meinungsbildung karikiert und konterkariert.
Das würde ich gar nicht so sehen, weil ja das Meme an und für sich ein Code ist für, also Subtext. Also wenn ich jetzt ein, also jedes dieser Bilder hat ja einen Subtext, der dadurch ausgedrückt wird. Das ist halt einfach nur noch eine schnellere Form des Replies. So sehe ich das eigentlich.
Ja, ja, klar, aber es ist trotzdem eine Phrase. Ne? Das meine ich damit.
Ja, das stimmt.
Das meinte ich damit. Klar, man sagt damit, ohne was zu sagen, das ist klar, ein Subtext beinhaltet das natürlich, der aber eben dann nur für bestimmte Insider erkennbar ist. Ne? Bei anderen, ja, der nie den Hide the Pain-Opa gesehen hat oder so, der, weiß ich nicht, der verursacht das ein Stirnrunzeln vielleicht. Ne? Also, ich fasse mal zusammen. Oft transportieren Dank-Memes Ironie und besonders schwarzen Humor.
Jetzt hast du Dank-Memes gesagt, du hast es gesagt.
Ich habe das nur auf posch Südenglisch ausgesprochen. Für manche Nutzer sind sie deshalb eher beleidigend als lustig. Denk-Memes gibt es sowohl in Form von Bildern als auch Videos. Ne? Oft übersteuerter Ton, übersteuerte Farbgebung, Hintergrundmusik, also wirklich, dass es rausknallt, wahnsinnig ist. Absichtlich unschön gestaltet, ganz oft. Qualität absichtlich niedrig gehalten, schlechte Greenscreen-Effekte und so weiter. Oft Figuren aus Film und Fernsehen gezeigt, ne? Also ja, SpongeBob und Shrek, die können sich da über mangelnde Präsenz nicht beschweren. Und immer wiederkehrende Elemente als Running Gag, ne? Besonders in Communities und abgeschlossenen Peer Groups und so weiter. Ne? Dann gibt es noch so andere Weiterentwicklungsstufen oder Formen, die da schwer abgrenzbar sind. Zum Beispiel das Spicy Meme soll eine beliebte Variante des Dank-Memes sein, ne? Wobei Spicy für das englische Wort scharf natürlich steht oder gewürzt, gepfeffert, würde man vielleicht im Deutschen sagen, ist halt einfach nur eine Art Steigerung von Dank, ne? Wenn einem das dann nicht mehr reicht, ne? Dann gibt's noch den Ausdruck Way to Dank. Das ist, bezieht sich auch auf diese Überspitzung, auf Situationen und Reizüberflutung. Da kann man das als dann Way to Dank bezeichnen, wenn jetzt hier jemand in der Jugendsprache in meinem Alter da draußen irgendwie mithalten will. Viel Erfolg damit.
Ja, ich glaube, das ist auch schon wieder weit, weit zurückliegend. Es ist, glaube ich, schon wieder out.
Ja, also wie gesagt, aber manchmal sind so Sachen, habe ich, glaube ich, schon erzählt neulich, ich war auf dem Schulhof bei meinem Sohn, wirklich fast ein bisschen schockiert, dass die in der Jugendsprache immer noch kein anderes Wort als Dicker gefunden haben.
Ja, das ist.
Die haben mich da mit Dicker angelabert, die Kids. Also da habe ich mich gefragt, Leute, da habe ich mich schon drüber aufgeregt, so angequatscht zu werden, als ich wenig älter war als ihr so ungefähr.
Ja.
Ne? Also,
ja, das ist enttäuschend, das stimmt. Aber vielen lieben Dank, dass du dich diesem Thema gewidmet hast. Ich finde es nach wie vor wahnsinnig spannend und ich glaube, wenn ich auch in vielen Bereichen meines Lebens mit der Jugendkultur gar nichts mehr zu tun habe, ich glaube, am Puls der Meme-Zeit bin ich immer noch, weil ich das als sozialen Commentary wahnsinnig gut finde. Ich bin ein großer Meme-Freund, muss ich.
Absolut, also ich mag das auch. Wie gesagt, in manchen Zusammenhängen bleibt es einem natürlich im Hals stecken, ne? Wie es manchmal verwendet wird, weil es natürlich in allen ideologischen und politischen Richtungen seine Verbreitung und der Mechanismus seine Anwendung findet. Aber gut, so ist es eben. Meine Hausaufgabe für dich.
Oh ja, ich warte, ich notiere es mir.
Ich glaube, wird dir Spaß machen, weil es jetzt, also nicht verschwörungstheoretisch, aber es ist eine Theorie. Ich würde gerne was von dir zum One Electron Universe hören. Oder die Ein-Elektron-Theorie.
Oh, das klingt gut.
Ja.
Habe ich noch nie von gehört. Ich bin sehr gespannt.
Okay.
Die Zeit ist schon wieder fortgeschritten, Mike. Es gibt theoretisch sehr viele andere Themen, über die wir noch reden müssten. Wie handhaben wir das?
Also ich habe gestern Abend einen Bauchschlag gehabt, von dem ich wirklich noch mit dir drüber reden will. Da habe ich nämlich in der Tagesschau gehört, dass die Umfragewerte von CDU und Friedrich Merz nach oben gegangen sind.
Also
fucking nach oben gegangen sind, Alter.
Ja, ich, also...
Wo leben wir?
Ich, ehrlicherweise habe ich das auch gelesen. Ich wollte es vor unserem Call nochmal bei Davum nochmal nachschauen, wie das jetzt aussieht, ob das eine Umfrage war oder ob das jetzt mehrere waren, weil wenn es eine Umfrage ist, dann ignoriere ich das eigentlich. Also der Punkt ist, es gab eine Forsa-Umfrage und eine YouGov-Umfrage am 3. Sowie am 4. Februar und da war die CDU bei 28% und 29%. Und Infratest DIMAP hat gestern eine released mit 31%. So, also
das wollte ich nur ansprechen in der Hoffnung, dass du es für mich ein bisschen relativieren kannst, dass das eine Forschungsgruppe von CDU-Praktikanten der Konrad-Adenauer-Stiftung war oder so.
Ich werd da immer ein bisschen vorsichtig, wenn da eine, also ich finde es journalistisch unverantwortlich, derartige Inhalte zu verbreiten von wegen, oh, jetzt der absolute Change, weil eine Umfragegruppe 1% mehr oder 2% mehr rausgefunden hat. What the fuck? Also das ist im Grunde Wahlkampfhilfe, nichts anderes.
Ja,
und also das hat mit Journalismus nichts zu tun.
Und ist der Mechanismus, der zur Verfälschung und Übersteuerung von solchen Umfragen und zur Instrumentalisierung solcher Umfragewerte führt, ne?
Ja.
Wenn so darüber berichtet wird.
Ja, absolut. Ja. Und ich habe gestern ein Video zum Thema Migration veröffentlicht, wo ich mir sehr viel Zeit gelassen habe, das Skript zu schreiben, weil ich sehr große Bedenken hatte, das so rüberzubringen, dass es verständlich ist, was ich sagen will. Und ein Teil dieses Videos ist eben auch zu erklären, dass Migration als Thema, so wie es jetzt diskutiert wird, im Grunde, also die Schuld der konservativen Mitteparteien in Europa ist. Nicht der Extremisten, sondern der Mitte. Also die CDU ist im Grunde am um sich greifenden Migrantenhass schuld. So wie die CDU im Grunde an den meisten Dingen schuld ist, die in diesem Land passieren. Und nach wie vor über das Schicksal Deutschlands entscheidet nicht die AfD, sondern die CDU. Das sage ich ja auch sehr oft. Und es geht mir auf den Sack, dass die entweder zu dumm sind, diese Zusammenhänge zu verstehen, oder es absichtlich in Kauf nehmen, weil sie mit dem Kurs d'accord sind, den diese Gesellschaft...
Das sage ich ja immer, das hat was mit der Systemkompatibilität zu tun. Ne? Das, was Deutschland droht, also als postdemokratische Verfassung sozusagen, ändert am Geschäftsmodell des CDU-FDP-Klientel überhaupt nichts. Ne? Und es muss sich wirklich jeder überlegen, ob er eine Partei wegen Migrationsfragen wählen will, die darauf angewiesen ist, dass Heere von billigen Sklavenarbeitern aus der ganzen Welt hierher strömen, damit ihre Geschäftsmodelle weiterlaufen. Ne? Das kann sich jeder mal überlegen, ob das authentisch ist, was da jetzt gerade gelabert wird oder nicht.
Na gut, aber von Migration sind wir ja als Gesellschaft grundsätzlich abhängig. Also das hat ja jetzt mit billigen Arbeitssklaven nichts zu tun, sondern mit der Sustainability unseres Sozialsystems irgendwie.
Genau, da redest du von einer gesteuerten Migration. Aber das sind nicht die Geschäftsmodelle der großen Unternehmen, die hier tätig sind. Ne?
Also ich weiß nicht, ob die das auf so einem Elon Musk Niveau denken. Also so weit bin ich da jetzt gedanklich nicht gegangen zu erwarten, dass das jetzt hier eine neoliberale Elon Musk Menschen Transportaktion wird.
Ach so, also man kann glauben, dass da ein BlackRock Banker eine andere Ansicht hat als Elon Musk, also ich tue es nicht.
Nee, das meine ich jetzt nicht. Ich meine jetzt eher, dass es irgendwie so weit weg ist von der deutschen Realität, was Migration angeht und was Akzeptanz von anders aussehenden Menschen in diesem Land angeht, dass ich nicht glaube, dass die diesen Weg einschlagen können überhaupt. Also ich glaube auch nicht, dass deutsche CDU-Politiker bereit sind, diesen Gedanken zu verfolgen, weil das bedeuten würde, dass sie nicht weiße Menschen in das Land holen müssen. Also auch nicht für Profit. Ich glaube, das ist Also ich glaube, in deren Realität müssen Unternehmen Fabriken irgendwo anders in der Welt bauen, aber nicht in Deutschland. Da wollen sie vor ihrer eigenen Gartenmauer
natürlich, keine anderen natürlich Leute sehen. Ist das Dogma in erster Linie die Arbeit zu den potenziellen Migranten hinzubringen, weil sie ja dort auch viel billiger ist als hier. Aber selbst die ganzen Dienstleistungssektoren und so weiter sind auf niederqualifizierte Arbeitnehmer derart absolut angewiesen, dass das nicht werden wird. Ne? Also du kannst die, glaube ich, ohne diese Art von Migration kannst du die Hälfte deiner Apps auf dem Handy löschen. Kannst du vergessen.
In Belgien regiert jetzt auch eine rechte Regierung unter Bart de Wever. Seit gestern oder so.
Was ist der? Vlaams Belang oder was ist der?
Ja.
Ja, okay.
Ja. Dann Nachricht aus El Salvador. Einfach mal so Nachrichten, die so ein bisschen runtergefallen sind. El Salvador hat sich jetzt mit Trump geeinigt, umsonst Gefängnisinsassen aufzunehmen aus US-Gefängnissen, die irgendwie aus El Salvador kommen. Quasi so ein Gefangenendeportationsstil. Also schöne neue Welt. Dann diese ganze Gaza-Lago-Geschichte.
Gaza-Lago?
Gaza-Lago, hast du es nicht
mit Mar-a-Lago zu tun?
Oder ja, ne, dass Trump ja den Gaza-Streifen zu einer neuen
Regierung... Gaza-Lago. Gaza-Lago. Ja, ja, doch. Das, aber okay, den Begriff, da sagt er mir nichts. Ja, also das ist natürlich Neoimperialismus par excellence. Ne? Das ist ja wirklich wie...
Also das ist an und für sich ein Denk-Meme. Also das... Es, so krass das alles ist, ich bin jedes Mal ein Stück weit überrascht, auf was für Ideen der kommt. Also das ist ja so weit weg aus allem, was denkbar ist, dass es schon fast erfrischend ist. In einer furchtbaren Art und Weise, aber...
Du, erfrischend ist das ganz oft, ne? Und ab und zu gibt es da ja dann sogar Ergebnisse, die man, wenn man sie wirklich ganz neutral weltpolitisch und teilweise schon auch mit der geschichtlichen Brille betrachtet, ein Outcome haben, was vielleicht gar nicht so gewollt war, aber was dann Knoten gelöst hat, an dem andere Politiker ewig dran rumgekaut haben. Ne? Also da fallen schon ab und zu auch mal ein paar politische Lösungsgrübel vom Tisch durch diese unverschämte, dilettantische Unkonventionalität.
Thinking outside the box, Mike. Das ist einfach nur Brillanz. Das verstehen wir nicht.
Ja, aber man muss ja erstmal in der Box sein, um outside the box denken zu können. Und da sehe ich Trump überhaupt nicht drin. Ne? Aber ja, ich weiß natürlich genau, was du meinst. Ne? Aber dieses einfach über die Köpfe von Menschen hinweg entscheidende, ne? Ich denke, dieses Denken von Trump und dieses Labern von Trump vor allem ist gar nicht so neu. Zu reden in Davos beim Weltwirtschaftsforum in irgendwelchen Kreisen, die Leute auch miteinander, nur sie besaunt es halt einfach nicht nach außen. Ne? Das Einzige, vieles, was bei Trump neu ist, ist halt einfach nur diese Kommunikation dieser Prozesse und Denkweisen nach außen.
Das kann auch sein, dass es also einfach ausschwatzt, was die Elite dort oben sich schon so ausgedacht hat.
Ja, na, wie gesagt, also ne, gibt's ja diese Anekdote, Molotow und Ribbentrop, die saßen auch beim Abendbrotsessen und haben auf einer Serviette durch einen Umriss von Polen einen Strich gezogen. Ne? So haben die damals auch schon gelabert über Raumordnung, über imperialistische Bestrebungen und so weiter. Aber es war natürlich immer diplomatisch verklausuliert und nur in, ja, nicht in irgendwelchen vorzeigbaren Papers formuliert, sondern ne, nur Doktrin und innere Denkweisen von irgendwelchen Zirkeln. Und dass Trump das jetzt nach außen trägt, hat so ein Stück weit, naja, so die Haube vom Motor runtergenommen. Ne? Man kann mal jetzt so in den Mechanismus ein bisschen reinschauen. Das finde ich besonders interessant und erfrischend.
Ich finde, das ist ein perfekter Übergang zu meinem heutigen Kundenservice.
Okay.
Also die Grundlage dessen, es ist viel ähnlich zu der heutigen Situation, wenn auch in einem anderen Bereich.
Ich bin gespannt.
Ich glaube, behaupten zu können, dass du den Namen nicht kennen wirst, Mike, weil es ist wirklich ein Allerweltsname. Es geht heute um Karl Peters.
Nee. Sagt mir nichts.
Sagt dir nichts. Das ist erstaunlich, weil über ihn tatsächlich sogar ein Film entstanden ist.
Mhm.
Ja, mit Starbesetzung zur damaligen Zeit. Also wirklich tolles Ding wohl. Okay. Dann aber kein Problem, wir frischen hier mal die Geschichtserinnerung auf. Wir gehen in das beschauliche Neuhaus an der Elbe. Wer stammt außer Karl Peters noch von dort, Mike?
Wo? An der
Neuhaus an der Elbe. Das weißt du bestimmt.
Aus Neuhaus an der Elbe?
Neuhaus an der Elbe.
Nee, weiß ich nicht.
Jürgen Schult.
Ach, der Diskuswurf Olympiasieger und ich glaube auch immer noch Weltrekordhalter.
Und letzte olympische Goldmedaillengewinner der DDR.
Jürgen, Wahnsinn, wird heute noch in Werferausbildung in Lehrvideos gezeigt, seine Technik.
Mike,
schöner Schnauzbart.
Mike, du hast mich nicht enttäuscht. Ich wusste, du kennst den. Es war stark, stark. Wir gehen aber.
Da kam aus Neuhaus an der Elbe.
Neuhaus okay. an der Elbe. Genau. Das ist wirklich völlig egal, der Ort an sich. Wir gehen aber nochmal 130 Jahre weiter zurück. Da wird Karl Peters am 27.09.1856 geboren. Als achtes von 11 Kindern. Wo ich mich ja auch immer so frage, ich meine, wie geht's dir da als Kind, ne? Also kennen dich deine Eltern überhaupt so, ne?
Naja, da gibt's immer den Spruch, ne? Man kommt als Mutter gar nicht zur Ruhe, wenn man nicht ab und zu mal im Wochenbett liegt.
Scheiße. Ja. Also ja. Ich glaube, man bekommt da auf jeden Fall relativ wenig Aufmerksamkeit. Manche von diesen Kindern werden dann Serienmörder in der Zeit. Also vielleicht auch alle, werden wir gleich noch sehen. Und während seines Studiums veröffentlicht er dann beispielsweise schon journalistische Texte, um auf sich aufmerksam zu machen. Er war in der Burschenschaft und er erhielt sogar die goldene Ehrenmedaille für Kunst und Wissenschaft. Ja, also es ist ein Geschichtswissenschaftsstudium und ein Philosophiestudium in Göttingen, in Tübingen und in Berlin, da führt ihn sein Bildungsweg entlang, so zwischen 1876 und 79, also bis 79 so. Er bekommt sogar ein Stipendium für das Studium, also der muss schon ein bisschen was auf dem Kasten gehabt haben, zumindest Leute davon überzeugt haben, dass er was auf dem Kasten hatte. Publiziert, bekommt sein Geo- und Geschichtslehramtsexamen, promoviert und ist halt einfach basically ein absoluter Streber, richtig ätzend. Aber weil er halt ein Streber ist, reicht ihm das halt nicht, einfach nur Geschichts- und Geolehrer zu werden. Ja?
So wie bei dir.
Ja, immer diese Lehrer, die sich zu großen publizistischen Weinberufen fühlen. Ja? Also wie viel wäre der Welt einfach erspart geblieben, wenn all diese Typen einfach nur weiter Lehrer geblieben wären?
Ja, auch gleiche mit Bundestagsabgeordneten.
Ja, ja, genau, richtig. Er veröffentlicht unter dem Pseudonym C. Fels den Roman Entrissen und Errungen. Also die Titel dieser Publikation sind immer sehr spannend. Und 1881 zieht er dann erstmal für ein paar Jahre nach London zu seinem Onkel. Dieser Onkel war ein reicher und angesehener Musikwissenschaftler. Ich habe keine Ahnung, wie das zustande kommen konnte. Ich habe auch keine Quellen dazu gefunden, ehrlicherweise. Er muss halt einfach irgendwie sehr angesehen gewesen sein.
Vielleicht hat er sich auf Händel spezialisiert.
Ich wollte es gerade sagen. Jedenfalls ließ er sich da schön gut gehen, ne? So als Intellektueller guten Connections und ein bisschen Kohle vom Onkel und lebte da halt so ein bisschen Dandy-mäßig, englischen Gentleman-Lifestyle.
Das klingt nicht so scheiße.
Und er reiste auch in England so ein bisschen umher und in Frankreich, schaute sich da um und war sehr beeindruckt. Und zwar beeindruckt vom Empire und von Weltmachtpolitik, von Kolonialismus, wie England das gemacht hat, einfach zu diesem Staat zu werden. Ja. Was ja im Grunde so der typische Eindruck ist, den so eine krasse Stadt wie London auf einen jungen Mann macht, der zum ersten Mal da rumläuft und sich einfach so denkt, krass, So, wie kommt man zu so einer Stadt, ne? Also wie entsteht so eine Stadt? Und spreche ich auch für mich, ging mir ja auch so, aber man kommt halt schnell zu dem Schluss, geht halt nur, wenn man die Reichtümer anderer Völker für sich ausbeutet. So. Bei ihm kam der Gedanke auch, aber seine Schlussfolgerung war, geil, sollten wir auch so machen.
Wer als wir in dem Falle?
Deutschland.
Deutschland, okay.
Als er dann 1883 wieder nach Deutschland zurückkehrt, hat er dann nämlich schon genaue Ideen entwickelt, wie das so funktionieren könnte fürs Reich und publizierte die dann. Hielt Vorträge und machte da auf sich aufmerksam. Er schrieb dann auch so Bücher wie Willenswelt und Weltwille, die aber fast niemand las. Vielleicht möglicherweise, weil da so Kapitel drin standen wie Kritik des transzendentalen Idealismus Kants. Da muss sowas ja ein Kassenschlager werden. Ist alles im Internet findbar. Also das ist alles in Gänze veröffentlicht. Könnt ihr da alles in Ruhe euch als PDF durchlesen. 450 Seiten oder sowas. Sagen wir mal so, er war nicht wirklich erfolgreich. Aber viele Leute, wie bei vielen Leuten, brauchte er eben noch so einen kleinen Anstoß. Und wenn ich Anstoß sage, meine ich natürlich ein fettes Erbe. Denn sein Onkel suizidierte sich und hinterließ sein beträchtliches Vermögen einfach ihm.
Okay.
Ja, Glück im Unglück. Er gründete dann die Gesellschaft für deutsche Kolonisation und habilitierte zum Thema, inwieweit ist Metaphysik als Wissenschaft möglich? Und wenn er mehr als gar nicht geschrieben hat, bin ich überrascht, dass man damit Professor wird. Naja. Aus der Distanz betrachtet würde ich sagen, dass der Herr da schon ein ganz schönes Ei am Wandern hatte. Ne? Also es ist schon, schon oder man könnte positiv ausdrücken, er war ziemlich vergeistigt vielleicht.
Das ist schon ganz schön philosophisch alles, ja.
Er schaffte es dann allerdings nicht, auch nur eine einzige Vorlesung zu halten.
Okay.
Weil ihn das Fieber packte. Leider nicht Malaria, sondern das Reisefieber.
Aha.
Am 20. August beschloss die Versammlung der Anteilseigner dieser Kolonistenorganisation die Anlegung einer selbstständigen deutschen Ackerbau- und Handelskolonie in Südafrika.
Mhm.
So, die Mitglieder, die dann dorthin reisen sollten, verabschiedeten sich bei ihren Familien. Und in Panik kam dann vom Auswärtigen Amt die Mitteilung, dass das, was sie davor hätten, eine super dumme Idee wäre, weil die Gebiete, die sie sich dafür ausgeguckt haben, die gehören eigentlich Portugal. Mhm. Also das Deutsche Reich hat jetzt kein Interesse, dass deutsche Bürger in ein Gebiet reisen, das de facto Portugals Kontrolle unterliegt und sich da irgendwie aus dem Fenster hängen. Das war aber Karl Peters scheißegal, der ist dann trotzdem dahin gefahren. Um sich da im Gebiet um den Kilimandscharo mit Gebietsanwerbungen zu beschäftigen. Wie muss man sich das vorstellen? Da kommt jetzt so ein vergeistigter Dandy nach Afrika und denkt sich, er kauft jetzt mal Ländereien. Also er hat sich mit den örtlichen Häuptlingen zusammengesetzt, hat ihnen dann erklärt, dass das Deutsche Reich sie beschützen wird. Und hat denen dann einen Vertrag auf Deutsch hingelegt, die sie dann mit ein paar Kreuzen unterschrieben haben. So, in diesen Verträgen traten sie sozusagen alles ab, also Handel, Anbau von Dingen, etwaige Schürfrechte, alles. So, das quasi für diese Gesellschaft. Der Punkt ist, es war jetzt natürlich klar, die wussten nicht, was da drin steht. Und er wusste natürlich auch nicht, ob die das da unterschrieben, das überhaupt unterschreiben können, weil sie eine Autorität besaßen. So, also irgendwer hat irgendwas irgendwem unterschrieben.
Nach irgendeinem Rechtssystem, in irgendeinem Staat, also noch nicht mal Staat wahrscheinlich.
Nein.
Das war ja alles nicht staatlich verfasst.
Natürlich
ja.
Nicht, genau. Und also es ist eigentlich völlig irre, wenn man sich das überlegt. Da hätte er sich den Aufwand auch einfach sparen können und diese Dokumente einfach zu Hause in Hannover so unterschreiben können. Also es ist völlig, völlig irre. Und für genauso legitim hielt das dann auch Bismarck. Ich will jetzt nicht zitieren, was er gesagt hat, weil das wäre politisch nicht mehr sehr korrekt heutzutage, weil da das N-Wort drin vorkommt. Aber sagen wir es mal so, er hielt den für einen ziemlich bescheuerten Typen und hätte das auch nicht ernst genommen, wenn der nicht gesagt hätte, na gut, dann gehe ich damit halt zum belgischen König und gebe ihm das.
Okay.
Und der belgische König hat ja mit dem Kongo da ein riesiges Gebiet sich da einverleibt, das ja auch also bestialischste Dinge passiert sind, was irgendwie heutzutage gar keine Rolle mehr spielt in Belgien gefühlt, ne? Aber also man kann ja mal dran erinnern, Belgien war auch eine Kolonialmacht und hat da ganz schön Dreck am Stecken. Jedenfalls hat er dann gesagt, na gut, wir kümmern uns darum. Er gab dann Karl Peters Schutzbriefe und Karl Peters konnte dann auf Basis dessen mit seiner Gesellschaft diese Territorien weiter ausbauen. Und wie wurden diese Territorien bald genannt? Deutsch-Ostafrika.
Ach, das war, ich dachte, das war jetzt eine rhetorische
Frage. Das war jetzt die Frage. Genau. Weil nach meiner letzten Hausaufgabe zu Sansibar bin ich natürlich über diese Person gestolpert und dachte mir, wir müssen einfach nochmal konkret über den Typen reden. Ne?
Und ja, klar. Also meine ich habe bei meiner Oma immer eine Postkarte, hatte die Kilimandscharo, der höchste Berg im Kaiserreich.
Die Kaiser-Wilhelm-Spitze, meinst du?
Kann ich mich noch dran erinnern, ja. Es war nicht lustig, skurril fand ich es, ja.
Also wir haben noch so eine große Muschel, wo das Schiff drauf gemalt war, mit dem mein Ururgroßvater nach Deutsch-Südwest eingeschifft wurde.
Ach, okay, nach Namibia quasi.
Genau. Kaum hatte Peters mit seinen Mitstreitern da so ein paar Verträge unterzeichnet und das Kaiserreich im Rücken, machte der sich dann eifrig dran, so richtige Verwaltungsstrukturen hochzuziehen. Also zumindest nach seinem Verständnis von Verwaltung. In der Praxis bedeutete das, Siedlungs- und Handelsstationen einzurichten. Dort, wo man eben sich dachte, da könnte man am besten von den lokalen Gemeinschaften profitieren. Man brauchte natürlich auch Personal, um diese Außenposten zu sichern und um die neuen Gesetze durchzusetzen, weil er hatte ja Gesetzgebungsgewalt durch diese Verträge und durch die Billigung durch das Reich. Ne? Also wirklich so richtig, also wirklich nur auf Behauptungen basieren. Das ist so wild eigentlich, dass das funktioniert hat. Und das schaffte er mit den sogenannten Askaris. Das waren afrikanische Söldner, die sie da angeworben haben und sozusagen nutzten, um die Leute unter der Knute zu halten. Man kann sich vorstellen, dass das jetzt auf wenig Gegenliebe bei der einheimischen Bevölkerung traf, weil ich meine, da kam halt jemand, klopfte an die Tür und sagte, hier jetzt deutsche Steuerrichtlinien, macht mal den Platz hier für Plantagen frei und solche Geschichten. Im Grunde bestand die Verwaltung aus einer Mischung aus militärischen Vorposten, Handelsinteressen und dem Versuch, das Ganze unter einer deutschen Flagge möglichst effektiv auszuschlachten. Und da kam es dann zu diesem Deal mit dem Sultan von Sansibar und Peters Gesellschaft durfte dann den Küstenstreifen mit in Beschlag nehmen. Du erinnerst dich, da ging es ja darum, Deutschland bekommt Helgoland und bekommt das Recht auf diesen Küstenstreifen. Es ist noch ein bisschen komplizierter, also es war wirklich ein sehr, sehr komplizierter Deal. Das beendete nämlich beispielsweise Peters Hoffnung, die Provinz Äquatoria hinzuzugewinnen. Kennt man heute auch nicht mehr, ist glaube ich heute, also die existiert schon noch, aber als Gebiet im Südsudan. Also der Bereich. Und Bugwanda kennt man heute auch nicht, das war ein Königreich in Uganda. Also das wollte der eigentlich noch eingliedern, das wurde dementsprechend aber in diesem Deal ad acta gelegt. So, man hatte jetzt diese Küste zu diesem Gebiet dazu, aber Mike, an diesem Punkt ging es dann schief. Es kam nämlich 1889, 1890 zum Aufstand der Küstenbewohner, auch als Abushiri-Aufstand bekannt. Und zwar eigentlich basically in dem Moment und auch wirklich lokal immer in dem Moment an den verschiedenen Orten, wo dann die Gesellschaft ihre Flagge hisste. Also jedes Mal, wenn in einem dieser Ortschaften an der Küste die Flagge der Gesellschaft gehisst wurde, also dieser Kolonialisationsgesellschaft, kam es dann zu lokalen Aufständen, die dann dazu führten, dass ein paar Beamte ums Leben kamen. Und als dann eine Benediktinermission zerstört wurde, schaffte man es, den Reichstag davon zu überzeugen, Truppen zu entsenden, um die Lage dort vor Ort zu klären. Das war dann auch die faktische Übernahme des Reichs für diese Gebiete. Also ab dem Zeitpunkt war das dann nicht nur so ein Territorium, was so ein Schutzgebiet war, sondern wurde dann zur offiziellen Kolonie mehr oder weniger. Peters hatte halt vor Ort Regierung gespielt und sich komplett verzockt. Peters musste nach dem Küstenaufstand in den Hintergrund treten. Die deutsch-ostafrikanische Gesellschaft, so hatten sie es dann umbenannt, verlor dann einen Großteil der direkten Macht. Und das Kaiserreich übernahm dann Schritt für Schritt die Verwaltung in Ostafrika. Aber es war noch nicht das Ende seiner Karriere. Bismarck berief Peters nämlich zum Reichskommissar für dieses Gebiet, wo er nach wie vor große Macht hatte. Und er hatte ja nach wie vor die Askaris, mit denen er da sein, in Anführungszeichen, Recht durchsetzen konnte. Und zwar mit den sogenannten Hängeurteilen, die er in eigener Instanz halt einfach verteilte. Also
das halt wirklich mit Hinrichten
hängen. Ja, hängen, der hat halt einfach Leute aufgehangen, die ihm nicht gepasst haben. Und du kannst dir vorstellen, dass das auch nicht nur vor Ort natürlich für großen Hass gesorgt hat, sondern auch im Reich selbst.
Da wurde darüber berichtet, ja.
Also es gab, wir sprechen da gleich nochmal über das mediale Echo, es gab da einen sehr gemischten Tenor im Reich. Manche sahen das als Zivilisierung Afrikas, also so wurde das zumindest propagandistisch verkauft. Allerdings gab es auch damals schon sehr laute, sehr kritische Stimmen diesbezüglich. Und er bekam dadurch den Namen Hänge-Peters. Das ist vielleicht noch bekannt. Es kam dann zu einem Fall, der dann aber so brisant wurde, dass es ihm selbst das Genick brechen sollte. Und zwar sein Dienstmädchen Jagodia, die er vermutlich auch quasi mehr oder weniger als Sexsklavin gehalten hat, die hatte dann wohl eine Affäre mit einem Diener von ihm, was dazu führte, dass er beide aufknüpfen ließ und deren Heimatdörfer niederbrannte. So, und das war dann der Moment, wo es dann mal wieder zu einem Aufstand kam, logischerweise. Und wo dann auch die Reichsregierung gesagt hat, so, jetzt ist ja Schluss. Das geht einfach nicht mehr. Auch international. Also der Ruf der deutschen Kolonialisation ist mainly durch diesen Typen damals schon ruiniert gewesen. Also alle Kolonialmächte haben ja unfassbar viel Leid verteilt, aber diese Person an und für sich hat so medienwirksam einfach auch als Sündenbock dagestanden für die kolonialen Bestrebungen des Deutschen Reichs, dass das auch einfach ein Imageschaden war, der immens war. 92 wurde er dann abberufen und 96 gab es dann eine berühmte Rede von August Bebel zu ihm und zu den kolonialen Vorgängen. Er zitierte genüsslich aus Peters eigener Heldenschilderung, in denen er einige seiner Entgleisungen minutiös ausgemalt hatte. Deren brisante Mischung aus Gewalt, Erotik und kolonialen Machtfantasien machte Hänge Peters zum Stadtgespräch und stellte damit letztlich den Kolonialismus insgesamt in Frage. Wenn ihre Kolonialpolitik solche Folgen gebiert, sagte Bebels damals im Reichstag zur Regierung, dann haben sie alle Ursache, so rasch als möglich dem ganzen Afrika den Rücken zu kehren und ihre Zivilisations- und Kulturarbeit hier in Deutschland zu vollenden.
Es das kam, ist ein schöner Satz.
Ja, deswegen habe ich das jetzt einfach mal zitiert hier an der Stelle. Die Ermittlungen, also es gab Ermittlungen dazu, ein kaiserliches Disziplinargericht verurteilte ihn 1897. Er wurde unehrenhaft entlassen aus dem Reichsdienst, verlor seinen Titel und seine Pensionsansprüche und verließ auch das Land. Also im Vorfeld schon, weil er sich gedacht hat, okay, das wird jetzt übel für ihn. 1905 wiederum widerrief Kaiser Wilhelm dieses Urteil und verlieh ihm den Titel des Reichskommissars AD. Und er bekam dann auch ab 1914 eine jährliche Pension. So. Beziehungsweise nicht er widerruf, also er hat es nicht direkt aufgehoben, das Urteil. Er hat halt ihm zumindest den Titel wiedergegeben und die Pensionsansprüche. Das Urteil aufgehoben hat dann Adolf Hitler 1937. Weil Peters nämlich, und jetzt kommen wir zur medialen Analyse, Peters wurde dann als Prototyp des deutschen Herrenmenschen gefeiert. Und deswegen gab es dann einen Kinofilm mit Hans Albers. Und da kommen wir jetzt nochmal zu dem Film zurück. Der wurde nämlich 1941 veröffentlicht und war logischerweise ein Propagandafilm der Nazis. Kleiner Exkurs. Es gibt unfassbar viele dieser Filme in der Zeit dieses Propagandaapparats. Ja, wir haben ja über das Imperium von Hugenberg geredet, das da von Goebbels übernommen wurde. Ich glaube, das meiste davon kennt man heutzutage auch nicht. Die Stücke von damals sind aber auch nicht vernichtet worden. Die liegen jetzt bei der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung. Und da eigentlich unter Verschluss. So, also die können nur im Zuge von Stiftungszusammenarbeit gesehen oder veröffentlicht werden. Ja, also auf YouTube findet man ja aber trotzdem viele andere Dinge, die so nicht auf YouTube sein sollten. Und ein offensichtlich ziemlich rechtsgerichteter Kanal hat einen Großteil von dem Scheiß veröffentlicht auf YouTube. Man kann sich diesen Film tatsächlich auch in Gänze dort ansehen. Ja, also sehr viele dieser Propagandafilme. Ich bin da mal ein bisschen durchgegangen, also da rollen sich die Zehennägel hoch. Aus wissenschaftlichem Interesse, aber behaltet sozusagen da immer im Hinterkopf, dass das Nazi-Propaganda ist, die da veröffentlicht ist. Aber ich finde das als Zeitzeuge, um zu sehen, womit quasi permanent die Leute damals bespielt wurden. Ja, also was quasi Mainstream-Kultur da war, finde ich das sehr interessant. Jedenfalls, der Peters gab sich trotz dessen nicht geschlagen. Der machte weiter. Er zog 1896 nach London, wieder zurück halt, um dem Verfahren zu entgehen, und lebte bis 1914 dort und gründete auch schon wieder die nächste Gesellschaft, nämlich die Dr. Karl Peters Estates and Exploration Company und dann später die Southeast Africa Limited, mit der er dann sozusagen Goldbergbau in Südafrika betreiben wollte und also zumindest Investitionsinteressierte für sowas finden wollte. Er erkundete die Goldvorkommen in Südrhodesien und Angola auf mehreren Reisen. Und besonders wichtig, das finde ich noch ganz interessant, war eben die sogenannte O4-Theorie. Kennst du die O4-Theorie?
Nee.
1899 reiste er nach zum Sambesi, weil er überzeugt war, dass das biblische Goldland O4 im südöstlichen Afrika liegen müsste. Das ist eine rassistische Theorie, die quasi sagt, dass Schwarze gar nicht in der Lage sein könnten, eine richtige Zivilisation zu haben und dass es dementsprechend da irgendwo ein weißes christliches Königreich gegeben haben müsste. Ja, weil die Ruinen von Groß-Simbabwe beispielsweise oder die antiken Städten in Rhodesien halt niemals von Schwarzen sein könnten. Man dachte, dass es halt irgendwelche orientalischen Baumeister, irgendwie die Phönizier gewesen sein müssten. Und für diese Theorie...
Also nicht so Wakanda-Style, sondern das ist von außen.
Genau. Und um das zu finden und sozusagen die Quelle diesen Reichtums für diese Zivilisation zu suchen, hat er dann halt Geldgeber und Aktionäre für diese Gesellschaft gesucht. Um dann halt da auch wieder Land zu erwerben, um Gold zu schürfen. Er heiratete dann 1909 nochmal in Berlin. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das so relevant ist. Er beschrieb sie in seiner Erinnerung als verständnisvolle und treue Gefährtin. Er hatte auch eine Beziehung mit Frieda von Bülow, die er dann allerdings nicht heiratete. So als Trivia nebenbei. Zum Beginn des Ersten Weltkriegs kam Peters dann nach Deutschland zurück.
Ist das eine Verwandte von Loriot?
Ich weiß nicht, wie viele Bülows es geben kann.
Von Bülow? Mhm. Ein Pyrol als Wappenzeichen.
Er veröffentlichte auch nach wie vor noch Bücher und starb dann am 10. September 1918. Vermutlich aus Schmach, weil das Reich den Krieg verloren hatte, wer weiß. jedenfalls, Peters war damals, also wurde damals als großer Abenteurer gefeiert, als Held, als Visionär quasi. Aber auch damals war er für viele schon rücksichtsloser Kolonialverbrecher, was schon krass ist, so in, also in seiner Lebzeit, was es da für eine Spanne schon gab an Meinung. In den Zeitungen damals fand jedenfalls alles Mögliche statt, heroische Berichte über den Mut und den Tatendrang des Afrika-Forschers bis zu reißerischen Enthüllungen über seine fragwürdigen Methoden vor Ort. Also die Boulevardpresse hatte sich sehr auf ihn eingeschossen, zu Recht, finde ich. Manche feierten den Ausbau des plötzlichen deutschen Kolonialreichs und träumten davon, endlich mit den anderen europäischen Mächten auf Augenhöhe zu sein. Und er gab denen halt diese Grundlage dafür, ne? Weil plötzlich ploppte da eine riesige Kolonie im Osten Afrikas auf. Auf der anderen Seite war Peters halt eine Gefahr für das ohnehin schon wackelige Ansehen Deutschlands im Ausland. Zeitungen verkauften sich besser mit seinem Namen, politische Reden konnten Emotionen schüren, nur weil sein Name fiel in jeder Hinsicht. Jeder hatte irgendwie eine Meinung zu dem. Am Ende muss man sagen, dass diese Diskussion meist ziemlich einseitig verlief. Entweder mit dem Hinweis auf deutschnationale Triumphe oder eben die Empörung. Und am Ende des Tages war er halt in aller Munde. Also es ist ja trotzdem ein Triumph. Es ist ein Triumph dessen, dass er zu einer der schillerndsten Gestalten dieser Zeit geworden ist, obwohl er halt ein krasser Verbrecher war, der seine Bekanntheit eigentlich nur auf Skrupellosigkeit und einem Erbe beruhen.
Aber ich hab diesen, warum war der so? Gibt es da Betrachtung zu seinem Charakter? Also ich habe jetzt keine Ahnung, der hat als Dandy schön in London gelebt. Vorher hat sich jetzt auch nichts Schlimmes in seinem Leben ereignet. Wie kommt jemand dazu, skrupellos da Wälder von Galgen aufzubauen an der ostafrikanischen Küste? Tja. Also dieses skrupellose, verhärtete, wo kommt das in seiner Persönlichkeit her? Lässt sich das?
Schaut, das meine ich ja mit dieser Einseitigkeit der Berichterstattung. Es erschien mir nicht so, dass jemals jemand gefragt hat, warum. Also, ja. Weil er als Symptom des selbstherrlichen Herrenmenschen von der anderen Seite halt hergenommen wurde. Ne? Also als Beispiel dafür, was deutscher Kolonialismus ist und nicht was ist passiert, dass dieser Mensch so geworden ist? Ne? Also, dass du halt nur diese Extrempunkte hast. Hier, das ist der große Held Deutschlands oder das ist das Sinnbild des bösartigen Herrenmenschen.
Also, ich muss da total an Hannah Arendt, die Banalität des Bösen denken. Ne? So, also, wenn man so eine Person geschildert bekommt.
Also, ich weiß nicht, ob das stimmt, weil das hieße ja, dass er ein Technokrat hätte sein müssen, der halt mit einer Unterschrift sowas erledigt, aber ich glaube, dazu war er zu involviert und sein.
Nee, eine andere Dimension der Banalität des Bösen, ne? Weil ich sehe ja sowas nicht in seiner Persönlichkeit irgendwie angelegt.
Naja, also achte von 11 Kindern, Mike. Also vielleicht ist es wirklich dieser Drang, sich zu beweisen.
Weil ihm immer der Pudding gegessen wurde. So das so banal kann es sein.
Deswegen habe ich das so ein bisschen ausgeschmückt mit dem Preisen, mit diesen Promovieren, irgendwelche Sachen publizieren, Burschenschaft etc. etc. Also dieser Drang irgendwie dazuzugehören und sich in der Gesellschaft zu beweisen.
Sich auch herauszustellen.
Herauszustellen.
Das ist schon ein unnatürlicher Antrieb, wenn man das so sieht. Ja, ja, okay, verstehe ich, was du meinst. Also
er musste zumindest einen Antrieb haben, ob das dann in diese Gewaltverbrechersituation dann münden muss, ist jetzt ja was anderes. Aber ich, also zumindest so eine Grundanlage für das über den normalen über das normale heraus sich heben, das ist auf jeden Fall schon angelegt gewesen.
Ja, also ich will den jetzt auch nicht irgendwie verteidigen, mir geht es um Erklärungsmodelle. Ne? Also ich meine, wenn man so halbwegs auf dem Schirm hat, was die Belgier da im Kongo veranstaltet haben an Gräueltaten, ist das natürlich eine Umgebung, in der er auch sowas gelernt hat, ne? Wie dort Kolonialmächte vorgehen. Ne? Also, ja. Ja. Interessant. Interessant. Karl Peters.
Oder auch Henge Peters.
Henge Peters. Der Zeit entsprechend mit C geschrieben, Karl?
Ja. Ja.
Okay. Ja. Nee, habe ich noch nie gehört vorher von. Auch Henge Peters sagt mir nichts. Ich kenne Kongo Müller. Da ist allerdings später. Der hat als Söldner für die Belgier gearbeitet. Hm. Ist aber ein Weltkriegsveteran gewesen. Aber nee, sagt mir nichts.
Das ist doch schön. Das ist doch das, was wir hier versuchen.
Ich hätte jetzt beinahe gesagt, schön, vielen Dank. Also schön natürlich überhaupt nicht, aber hochinteressant.
Ja. Hochinteressant. Nee, aber das ist ja so ein bisschen der Anspruch, dass wir so Leute rauskramen, die man vielleicht nicht zuallererst auf dem Schirm hat. Aber die trotzdem irgendwie bedeutsam waren mit dem.
Ja,
und das war ja in dem Sinne auch, also im negativen Sinne so. Aber bedeutsam ist ja neutral als Attribut.
Ja, ja. Vielen, vielen Dank. Ja.
Gerne. Ich bin.
Und du jetzt noch Wochenende, was geht bei dir?
Ich jetzt noch Wochenende.
Arbeit.
Ich muss mit dem Buch vorankommen, Mike. Wir haben, also das Cover haben wir schon. Titel haben wir auch schon. Jetzt fehlt nur noch das, was drin ist zwischen
den Buchdeckeln. Das ist eigentlich der Kram, wo man immer so kurz vor Schluss noch irgendeine coole Lösung braucht. Aber sei doch froh, wenn du das schon hast.
Ja, eine Klappentext und alles ist alles schon fertig. Nur das Zeug dazwischen. Da habe ich noch zu tun.
Naja.
Na und am 17. kommt ja dann auch unser großes Projekt. Nee, am 16. Ja 16. Ich habe
letztens 16. schon geteased. Bin ja. Ich gespannt.
Also ich muss jetzt hier gleich, deswegen habe ich jetzt ein bisschen Druck, ich muss jetzt gleich in die finale Schnittabnahme.
Alles klar, dann viel Erfolg damit. Ich ziehe mir mal dein Migrationsvideo rein. Das hatte ich gestern schon in ein paar Kommentaren gesehen, dass ich mir auf jeden Fall mal angucken wollte.
Also Ali fand es ganz toll. Das kann ich ja schon mal sagen. Nicht, dass du da jetzt unbeeinflusst in das Video reingehst.
Gut, alles klar.
Max, hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Ne?
Bis dann. Ciao. Tschüss.
Thinking outside the box, Mike.